Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Josef Kagerbauer. Wer die Folge davor noch nicht gehört hat, hört sie euch an. Es geht hier um die ersten 45 Minuten unseres insgesamt eineinhalbstündigen Gesprächs. Die ersten 45 Minuten waren bestimmt für die meisten schon sehr, sehr spannend und auch schon mit sehr viel Substanz und auch schon mit sehr viel, ja, einfach auch Inhalt, was Josef uns vermitteln wollte oder auch vermittelt hat dementsprechend. Und deswegen darf ich euch heute einladen, zum zweiten Teil die nächsten circa 45 Minuten zum Gespräch zwischen mir und Josef. Hört rein und ich wünsche euch auch bei den nächsten 45 Minuten ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hört es bis zum Ende. Es lohnt sich. Viel Spaß euch jetzt mit Josef.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Was hat denn dich so vielleicht so als ein oder zwei Punkte so die letzten 20, 30 Jahre auf deinem Ritt, sag jetzt einfach mal, durchs Leben am meisten geprägt? Was war so, wo du sagst, Mensch, das war für mich so, vielleicht war es nochmal so eine Art life-changing Moment oder hast du deine Denkweise nochmal geändert irgendwann mal zum Beispiel oder hast du es immer wieder weiter fokussiert oder was hat dich so geprägt nochmal so am Rückblick?
Mein geprägt hat mich in erster Linie die Menschen, also die, du lernst so viele Facetten von Menschen kennen und das prägt dich auch selber irgendwo, weißt du, du veränderst dich nicht, aber du hast halt praktisch, wenn du verschiedene Facetten kennenlernst, du siehst dann schon, okay, das war nicht dein Weg, da bin ich noch motiviert, da könnte ich noch ansetzen. Also, die Menschen haben mich schon geprägt und dann gibt's jetzt so Dinge, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt halt auch meine Kindern das sagen würde, was so, du wirst Niederlagen erleben. Keine Angst vor Niederlagen. Weißt du, dass ich sage, okay, ich habe am Anfang Niederlagen gehabt und ich war total enttäuscht. Und dann habe ich auch gelernt, mit Niederlagen umzugehen und aus Niederlagen wieder was Positives zu finden. Das war zum Beispiel eins, was mich auch da wirklich geprägt hat. Ne?
Hast du denn, sagen wir mal, rückblickend, bevor wir gleich ein bisschen nach vorne schauen nochmal, hast du viel schlaflose Nächte gehabt?
Ja, glaube ich schon auch, ja, muss ich auch sagen. Also, das sind gewisse Dinge, aber das ist bei mir situationbedingt gewesen. Eigentlich, ich war abends mit meinem Tagwerk zufrieden. Ich gehe ins Bett und schlafe sofort ein. Ja, also, ich habe nie so Schlafstörungen oder sowas gehabt. Nicht, dass ich sage, jetzt kann ich nicht schlafen oder so. Wenn man sagt, jetzt schlaflose Nächte, so in dem Sinne nicht. Nein. Also, das habe ich auch, also wenn ich, da hat zu mir immer einer gesagt, ich kann nicht schlafen und das ist ja heutzutage sowieso wie sagt man da, Volkskrankheit, Schlaflosigkeit. Dann sage ich, mei, du musst da, beweg dich, atme frische Luft, iss vernünftig, du kannst auch richtig schlafen. Ja. Und das funktioniert auch, ist auch richtig so. Und darum, ich bin ins Bett gegangen und habe eingeschlafen. Was ich dann einmal in einer Zeitphase hatte, als ich damals in die Verantwortung kam, nach meinem Vater, ich bin ja dann seit alleiniger Geschäftsführer schon seit jetzt 22 Jahren. Und wenn du dann einmal diesen Switch off machst und dann auf einmal in die Verantwortung kommst. Und das war dann einmal eine Phase, da bin ich dann tatsächlich um 4 Uhr morgens wieder aufgewacht, weil ich unruhig war. Also nicht, weil ich Schlafprobleme hatte, sondern ich bin ins Bett gegangen, ich schlafe meine, hab die 6 Stunden voll im Tiefschlaf verbracht, aber dann stehst du um 4 Uhr auf. Wenn ich so, das ist jetzt so lässig, ich kann nicht mehr länger schlafen, weil ich habe jetzt keinen Termin und ich gehe jetzt erst um 8 Uhr in die Firma. Das ging nicht. Ich kam um 4 Uhr auf, weil ich unruhig war. Weil ich sage, ich muss jetzt gleich loslegen. Dann kann ich ja gar nicht, konnte ich mich in der Früh gar nicht so richtig in den Tag hinein grooven, sondern aufstehen, ich sage mal, Mund abwischen, Zähne putzen und ab. Weil ich dann vor lauter Drang, jetzt wieder was, das ist nicht gut. Mhm. Das ist
und da hast du dich schon dran gewöhnt wahrscheinlich, oder? Da hast du diese Gewöhnung, genau. Verantwortung, kann man ja spüren oder auch nicht spüren zu gewissen Zeiten.
Ja.
Das heißt, du hast dich gewöhnt an dieses, an dieses Level, sage ich mal.
Ja. Dann auf einmal keinen Fehler machen, ja, keine Niederlage machen. Du darfst jetzt nicht, und dann bin ich in der Früh, ich muss es gleich loslegen, weil jetzt kommt um 12 Uhr die und die Situation und da darf ich nicht versagen. Da darf ich keine Niederlage haben, oder das muss man, den Auftrag müssen wir kriegen. Und da muss man einfach lässiger dran gehen. Sonst wird's wirklich ein Problem werden, dass du sagst, jetzt kommst du mit deiner Work-Life-Balance nicht mehr klar, oder du wirst nicht mehr, du regenerierst dich nicht mehr. Also ich komme immer aus dem Sport, ich sage nicht mehr Work-Life-Balance, sondern du regenerierst dich nicht mehr. Wenn du dich nicht mehr regenerierst, dann brennst du aus.
Ja.
Dann verlierst du deine Motivation, verlierst deine Gesundheit. Also, hat es einmal gegeben, aber komischweise jetzt immer noch, und ich habe wirklich also schwierige Phasen erlebt, und jetzt ist auch keine einfache Phase, aber ich kann abends ins Bett gehen und ich bin innerhalb von einer Minute eingeschlafen und habe mein Tiefschlaf, und es kann nicht mal sein, dass ich dann um 4 Uhr mal aufstehe, um 5 Uhr, oder wenn ich wach bin, ob ich meine Gedanken mache. Das hat aber mehr was mit dem Drang zu tun, wieder was zu unternehmen.
Ja. Lass uns dann gerne mal kurz darauf einsteigen, weil du hast vorhin schon kurz das Thema Leistungskultur nochmal erwähnt.
Ja, genau.
Auch nochmal kurz das Thema Work-Life-Balance. Mhm. Wir sind ja momentan so in einer Phase, wo man, gut, sind wir selbstständig, haben eh vielleicht ein anderes Verständnis von einem Lebensentwurf oder von einem Lifestyle. Aber wir sind momentan in einer Zeit, wo wir reden über 4-Tage-Woche, 35-Stunden-Woche, mehr Urlaub, nochmal viel mehr Geld und so weiter. Glaubst du, dass unsere Leistungskultur verloren geht, dass die jetzige Generation zwar auch leisten möchte, aber das ein anderes Verständnis hat? Das Beispiel in dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist, auch aufgrund der Historie des Wachstums und von Deutschland, der Ruhrpott. Dann so also mal einen verrückten Freud wie den Schwarzenegger, der ja wirklich sagt, wenn es zwingend Zeit hast, dann schlaf weniger. Ne? Also ich habe einfach in seinem Vortrag angehört, dann sagt er, also eine Stunde muss drin sein, aber ansonsten arbeiten, leisten. So.
Genau.
Und die haben ja wirklich was erreicht. Also der hat wirklich was erreicht. Wie siehst du Leistungskultur und wo siehst du das auch in Zukunft? Oder was würdest du auch vielleicht jungen Menschen empfehlen? Sollen sie eher wirklich sagen, ja, dann lebt dein Leben, machen wir deine Work-Life-Balance, oder such dir eine Aufgabe, die dich so erfüllt, dass du das nicht so spürst als Arbeit? Also wie siehst du die Leistungskultur in Zukunft?
Da kann ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel dazu sagen, weil ich Kinder habe, die meine Fußstapfen treten wollen, was mich freut. Aber die natürlich auch in dieser jetzigen Jugendkultur, in dieser jetzigen Leistungskultur reinwachsen, die eine ganz andere ist als meine und wiederum eine ganz andere ist als meinem Vater. Das heißt, ich stehe in der Mitte und kann auf drei Generationen schauen, die vor mir ist und die hinter mir liegt. Deshalb ist es wirklich so. Also meine persönliche Einstellung ist, das, was die Gründergeneration früher gemacht hat, in der ersten Generation, ist nicht nachvollziehbar. Ich habe immer gesagt, ich werde nie in die Fußstapfen treten können von meinem Vater, von seinem Leistungsvermögen. Der ist wirklich, was seine Tagesleistung betrifft, der hat sich den Wecker um 3 Uhr gestellt, ist dann um drei in der Firma gewesen, oder um 4 in der Firma gewesen, und hat dort durchgepowert bis um 18 Uhr. Und das auch jeden Samstag und jeden Sonntag, und ich habe schon immer gedacht, das schaffe ich nicht. Das war mir so klar, das schaffe ich nicht. Also da geht, weil es gab bei uns in wie auch, da gab es keinen Geburtstag, keinen Kindergeburtstag, wir haben Weihnachten gearbeitet, da gab es Familienausflug und die Geschichte, die gab es alle nicht.
Das war das Leben einfach, ne?
Das war das Leben. Das Leben war diese Leistungskultur von der Gründergeneration. Da werden andere genauso. Die sagen, pass auf, Freizeit wird überwertet, Freizeit brauche ich nicht, meine Freizeit ist der Job und so. Ich wusste, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich gesagt, kann ich dann so eine Firma leiten, kann ich es weiterentwickeln? Ich habe auch eine gewisse Leistungskultur für mich, die mit Sicherheit auch nicht so ist, dass man mich als Couch Potato bezeichnen kann, sondern ich bin genauso den Ansprüchen gemessen, die Zeit in der Firma, habe meine Überstunden, wie man so schön sagt, und meine Wochenleistung, aber bei weitem nicht in dieser brutalen Konsequenz wie mein Vater. So, jetzt habe ich gesagt, okay, ich habe meine Balance gefunden. Ich habe mir schon diese Dinge so zurechtgelegt, dass ich sage, ich merke genau, wo mein Zenit ist. Und dann bist du nämlich nicht mehr gut, wenn du meinst, du musst jetzt noch mehr 3-4 Stunden dranhängen und noch mehr, und dann verlierst du aber irgendwo die Dinge, die du eigentlich zur Stärkung deiner Physis brauchst, dann wirst du schwächer. Also da lege die Hand dafür und so, du wirst nicht stärker, du wirst schwächer. Wenn du deinen Level, jeder hat einen anderen Level, ja. Und da habe ich meinen Level, ich habe gefunden, der lag deutlich unter dem Level von meinem Vater, aber Gott sei Dank, man sieht es im Glasparadies.
Hat gereicht.
Genau, also mehr geht immer.
Ja.
Aber ist auch mehr.
Genau, also das ist auch so, das Ding, man kann jetzt 40 Stunden arbeiten, du kannst 3 dranhängen, die Frage ist, schaffst du diesen 3 noch mehr?
Genau.
Also geht der wirklich noch mehr?
Geht der wirklich. Und jetzt komme ich zu der anderen Generation, zu der Generation nach mir, meine Kinder, die sagen, Pap, wir wollen mal die Firma haben. Wir wollen mal in deine Nachfolge treten. Aber wir wollen nicht so wie du immer da sein. Weil ich habe so das Ding, wenn ich da bin, bin ich da. Also wenn ich in der Firma bin, bin ich in der Firma. Oder wenn ich im Bodenmeister bin, bin ich in der Firma. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Aber jetzt haben wir...
Wenn du eigentlich wach bist, bist du eigentlich da.
Genau, jetzt haben wir eine 7-Tage-Woche. Da haben wir im Gastronomie, haben wir immer offen, haben wir immer Dinge. Du bist halt eigentlich, gehst am Samstag auch rein. Das empfinde ich dann gar nicht so als Arbeit. Da ist kein Büro, da ist keine Werkstatt da, da gehe ich einfach durch, sage Servus, Leute. Oder.
Ja.
Aber die Kinder sagen von vornherein, Pap, wir wollen das schon haben, aber wir wollen auch feste Tage frei haben. Die sagen zu mir, ja, bleib doch einmal daheim. Bleib doch jetzt einmal 2 Tage zu Hause. Also, ich muss nirgendwo hinfahren. Was soll denn? Also, aber das ist die Leistungskultur. Das ist okay. Das muss ich respektieren, das kann ich respektieren. Ich sage, pass auf, machen wir es so. Wenn ihr euren Aufgaben gerecht werdet, ihr könnt es euch aufteilen. Ich war alleine. Meine Kinder sind jetzt zu zweit. Wir haben noch einen stellvertretenden Geschäftsführer, der mit meinen Kindern auch gut zusammenarbeitet. Wir sind zu dritt. Wenn ihr das Level schafft, was zu tun ist, und ihr könnt es euch aufteilen, dann nehmt euch die Zeit frei. Und genauso sehe ich das auch in der allgemeinen Leistung. Ich sehe schon, das natürlich bei unseren Mitarbeitern auch, 4 Tage Woche, Chef, ich möchte ein bisschen zurück mit den Stunden. Auf der anderen Seite steigen natürlich die Lebenshaltungskosten. Für mich geht die Schere da ein bisschen zu weit auseinander. Also zu schnell und zu weit auseinander. Also man müsste vielleicht wieder ein bisschen schauen, dann geht's halt mit einer 4-Tage-Woche nicht. Da. Die Freizeit kostet ja auch wieder Geld. Weißt du, Marco, das ist ja so, den Leuten muss man sagen, dann sagen die, ja, jetzt wollen wir ein neues Auto kaufen und das, weil wir fahren am Wochenende immer fort, weil ich habe Wochenende immer frei, aber ich verdiene jetzt immer so viel Geld. Oder? Freizeit kostet Geld, ist teuer, also man muss da schon auch die Balance finden. Mir persönlich geht's jetzt ein bisschen zu schnell und zu weit auseinander. Ich würde sagen, in Amerika, da haben die alle 2. oder 3. Jobs, ja. Den muss man nicht
auch hinterher eifern. Nicht eifern, genau, aber die haben auch keine Urlaube nicht zum Beispiel, weil ich muss, die haben ihr Wochenende frei und deswegen fahren die alle zum Footballspiel einen ganzen Tag, weil das ist ihr Freizeit eigentlich.
Genau.
Sonst arbeiten die nur. Ja. War mir so alle bewusst eigentlich.
Die haben 10 Tage Arbeit, aber die arbeiten nicht so effektiv wie wir. Das habe ich auch, also ich war oft drüben und habe gesagt, pass auf, wenn ihr anders, eine andere Einstellung zum Job hättet, könntet ihr wesentlich mehr Urlaub haben. Ja. Das würde funktionieren. Wir funktionieren auch gut.
Ja.
Aber das ist halt meine Einstellung zu deiner Frage. Also ich glaube, die Schere geht ein bisschen zu weit auseinander jetzt. Man müsste sich wieder doch, also von 4-Tage-Woche heute gar nichts, wenn man sich gesund, wenn man eine gute Physis hat, dann hat man 2 Tage in der Woche frei und ich glaube, dass das auch genügt, um dann gewisse Ansprüche zu erfüllen und auch finanziell das so sein Lebensunterhalt zu
bekommen. Aber du lässt praktisch jeden dann schon in die eigene Kultur quasi auch reinentwickeln. Du gibst also
das auf. Würde ich schon sagen.
Wenn wir bei der Nachfolge sind, Nachfolgeregelung, Punkt 1, was ist dir wichtig, was du deinen Kiddies mitgibst auf die Reise und wie lange beschäftigst du dich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Mensch mit dem Thema Nachfolge? Weil für viele Firmen ist das, wie es ja bei euch auch war, oftmals ja wirklich ein Knackpunkt, eine ganz entscheidende Wendung.
Ja.
Und ich sage schon auch immer, am Ende des Tages ist der unternehmerische Erfolg daran zu messen, wie du es übergibst.
Genau.
Also schaffst du eine Übergabe, weil ansonsten ist deine vorherige Leistung ja nicht mehr da, nicht mehr messbar in dem
Sinne. Genau.
Also was gibst du deinen Kindern mit auf die Reise und wie lange beschäftigst du dich schon mit Nachfolge?
Also ich beschäftige mich mit meiner Nachfolge eigentlich schon, wie ich meine Nachfolge angetreten habe. Das heißt, weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin auch oft da als Best Practice oder Best Practice Beispiel da eingeladen, ja, zu der Unternehmensnachfolge. Und seitdem beschäftigt mich das, weil ich sage immer, so wie es bei mir gelaufen ist, möchte ich es auf keinen Fall machen. Das ist der falsche Weg. Mein Vater, aber das haben die in die Gründer, die können nichts aus der Hand geben. Die geben dir alles, die fahren am liebsten dann mit den Rollen und so, aber Macht verlieren ist das Schlimmste, was du Unternehmensgründer antun kannst. Und so hat sich mein Vater natürlich schwer getan und da ist unheimlich viel Energie verloren gegangen. Also von mir Energie, Firmenenergie und das. Meine Nachfolge, meine Kinder, machen wir das so. Zuerst einmal die klare Visualisierung, wollt ihr in die Unternehmensnachfolge eines Familienunternehmens einsteigen? Das muss einmal ganz klar definiert sein, ja. Ein bisschen oder gar nicht. Bei uns, wir reden jetzt von mir, war es ein klares Ja. Freut mich natürlich sehr. Wobei ich das nicht als Bedingung gestellt hätte.
Wenn man, die sind auch deutlich jünger wie du damals, ne?
Das sind jünger. Genau, das sind noch viel jünger. Ja. Aber ich habe ja damals nicht die Unternehmensnachfolge von meinem aber ich habe selber Unternehmen gegründet. Ja. Also da ist jetzt für mich relativ wenig. Ich habe ja abgenommen, musste alleine leben, musste Unternehmen gründen, also in der Fitnessbranche. Ja. Oder jetzt meine Kinder übernehmen, so im Alter her, bist du um die 25 und da habe ich auch schon meine ersten Wirtschaftskredite, meine Kreditverträge und so weiter und meine Investitions. Vorschauen, planen müssen. Also da haben sie ungefähr gleich. Aber sie treten heute viel früher ins Unternehmen ein wie ich. Und genau das ist mein Ziel. Das war genau das. Also ich wollte auf keinen Fall den Fehler machen, zu lange an meinen Standpunkt festzuhalten, zu lange mein Unternehmen zu prägen und zu lange ein Unternehmen nur mit meinem Stempel zu führen. Weil ich merke, dass du einfach nicht mehr so risikofreudig bist wie früher. Ich merke, dass du zu viele Kompromisse eingehst, die du früher als unverwundbar, unverletzlich, unbesiegbar nicht eingegangen bist und das vielleicht in der Dynamik den Unternehmen nicht unbedingt die tollste Entwicklung da verleiht. Und vor allem, je früher die eine Nachfolgeregelung geregelt ist, umso klarer, dass sie definiert ist und umso mehr Erfahrung, die schon sammeln in jungen Jahren. Der Lennart zum Beispiel, mein Sohn, hat gesagt, Papp, zum Beispiel, ich möchte nichts anderes lieber tun, als das, was ich jetzt tue. Der ist 25. Das habe ich, wie mein Mann, nicht sagen können. Ja, wenn mein Vater gefragt hat, Papp, ich will alles lieber tun, als das, was ich tue. Ich will eigentlich weg. Mein Sohn sagt, ich will genau das tun, was ich jetzt tun möchte. Nichts anderes. Schau ja. Warum? Weil ich habe den nie gedrängt. Ich habe nicht gesagt, du musst als 15-Jähriger im Restaurant mithelfen, Kuchen ausgeben. So, pass auf, wir haben dieses und dieses Event. Wenn ihr Lust habt, helft uns. Manchmal haben wir es uns geholfen, manchmal aber auch nicht. Aber ich habe nie gedrängt. Jetzt sagen die für selber, hey, am Sonntag bin ich da und ich möchte das tun, was ich jetzt tue. Unternehmensnachfolge kann nie früh genug angehen. Und
vor allem, die können mit dem Alter, was sie alle beide haben, was sagen, die können so lange Zeit prägen. Das ist ja völlig verrückt eigentlich. Ne? Genau. Also, die haben dann 40 Jahre, 50 Jahre vor sich, um das zu prägen.
Ja. Genau. Und ich bin noch da und kann den Prozess mit begleiten. Und nicht irgendwo, ich gehe noch nicht am Stock und ich zittere noch nicht. Und Gott sei Dank, muss man auch sagen, es kann morgen was passieren, dass du gesundheitliches Handicap hast, wo du sagst, jetzt kannst du den Prozess nicht mehr begleiten, da wäre vielleicht eine größere Lücke. Und wenn ich das Verständnis mitbringe, und ich bringe das Verständnis mit, dass ich sage, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, weil ich als meine Person bin schon sehr polarisierend. Ja. Wir haben schon mit drüber gesprochen.
Ja.
Wenn ich heute durch die Firma gehe, dann fokussiert sich alles auf
genau
mich.
Genau, das ist
Deshalb ziehe ich mich da bewusst einmal ein paar Mal zurück. Erstmal tut es mir gut für meine Balance, sagen wir so. Ja. Und musst da auch ein bisschen aufpassen, deine Ressourcen. Und zum anderen haben die Nachfolger in der Verantwortung. Also das, glaube ich, kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen, wenn es möglich ist, in der Firma, sprecht so früh wie möglich und lasst die Kinder so früh wie möglich ran.
Wirst du dann danach für dich, also wenn beispielsweise auch, sag mal, unternehmerische Cut kommt, also Übergabe der GmbH, der Geschäftsführung und so weiter, wirst du für dich eine neue Rolle definieren? Was machst du mit deiner Energie danach? Also wo geht deine Energie danach rein? Hast du für dich bewusst eine neue Rolle zu finden? Oder willst du was ganz anderes mal machen? Also wo siehst du zum Beispiel dich in 4, 5 Jahren, wenn du wirklich sagst, Kiddies, pass ab, jetzt ist es soweit, wir haben das im Griff, wir wollen das machen. Hast du für dich eine neue Rolle im Kopf? Oder
Also ich habe keine Rolle in der Firma, jetzt im Unternehmen, habe ich mich nicht definiert. Also ich werde jetzt nicht sagen, und dann gehe ich noch in die Glashütte und werde dann wieder Glaskünstler und mache dann wieder meine Skulpturen. Ich glaube, würde wieder nicht funktionieren, weil du dann wieder als Person da bist und polarisierst, auch wenn es jetzt in die GmbH schon, weil GmbH übergeben, das ist ein schriftliches Dokument, das ist unterschrieben, aber die, ich sage mal, die Aura, das ist ein Mensch, wenn du da bist, so wie mein Vater gesehen, funktioniert nicht.
Ja.
Nee, ich würde mich dann natürlich, wenn ich gebraucht werde oder wenn irgendwas ist, bin ich natürlich sowieso da, da gibt's keine Frage, aber es gibt so viele Dinge, die ich jetzt liegen habe lassen, die ich dann mir noch bewusst hoffe, dass ich gesund bleibe, dass man das alles noch anschauen kann. Ich bin so ein Mittelalter-Freak. Ich liebe das Mittelalter, die Römerkultur und so weiter. Also ich glaube, ich tauche da ein in eine gewisse, Raritätensammler. Nein, ich möchte mal viele Dinge noch anschauen. Ich bin noch in meinem Leben, Gott sei Dank, sehr viel in der Welt rumgekommen und habe so viele schöne Dinge gesehen. Darum weiß ich auch, wie schön das ist, wenn man irgendwas anschauen kann.
Ja.
Und jetzt habe ich leider noch nicht die Zeit dafür, weil im Tagesgeschäft bist eingebunden. Da sehe ich mich eigentlich mehr in der Rolle, dass ich sage, ja, ich werde mir jetzt dann noch ein bisschen ein paar Dinge anschauen, die mich wirklich interessieren und da nicht jetzt irgendwo mich ins Unternehmen noch irgendwo festhaken und so und dann wieder irgendwo Dinge an mich ziehen. Und vor allem Menschen, Freunde. Ich habe ja sträflichste Freunde vernachlässigt.
Ja, ja.
Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten und so. Jetzt nicht nur hier, sondern auch in Deutschland verteilt. Und so
überall wahrscheinlich, ne?
Also, ja, genau. In Österreich auch durch den Sport, durch unsere ganze Welt. Ja. Da haben sie viele nette Menschen kennengelernt, viele Sportler, wo du einfach jetzt dann nicht mehr die Zeit hast, einfach die Kontakte zu pflegen. Und da freue ich mich wirklich drauf.
Lass uns mal ein bisschen nur zum Abschluss kommen. Was ist denn dir so, ja, vielleicht aber wirklich persönlich für dich, für die Zukunft wichtig?
Genau das, was wir jetzt gesprochen haben. Ich möchte den Weg finden der Ausgeglichenheit, weil das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also für mich ist jetzt die Herausforderung für mich ist, den Weg zu finden, meine persönliche Ausgeglichenheit zu gestalten. Das heißt, wie kann ich meine Kinder noch weiterhelfen und wie kann ich mich trotzdem so zurücknehmen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe? Das ist also für mich jetzt momentan entscheidend. Also das ist also jetzt ein ganz wichtiger Faktor. Wenn zum Beispiel in großen Firmen, ich habe der Joe Kerser von Siemens, ist ein guter Bekannter von mir, wir reden öfter, und er hat gesagt, es gibt da Verträge mit Geschäftsführern und so, die enden mit 60. Weil die sagen, in der Branche, in der IT-Branche ist es so, hast du eigentlich das Know-how verbrannt und du kannst immer dazulernen. Und dann haben die so Ausscheideverträge, da scheiden die mit 60 aus. Da habe ich immer gelacht früher, das ist so schmarrn. Jetzt verstehe ich das. Ne? Und jetzt muss ich eigentlich für mich den Weg finden, dass du sagst, wenn ich mich jetzt ausklinke, wie schaffe ich das, dass ich meine Kinder nicht irgendwie so ein nörgelnder und kritisierender Vater bin oder Ex-Chef bin und trotzdem für mich kein schlechtes Gewissen habe, also wenn ich mich zurücknehme. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ganz wichtig. Schlechtes Gewissen sagen, nächste Woche haben 3 Events. Aber ich gehe raus aus dem Event und lasse meine Kinder das machen. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen, weil das hätte ich ja.
Ja, klar, absolut. Also,
und trotzdem lasse ich das. Und diesen Weg zu finden, das ist für mich die momentane Herausforderung.
Ja, klar, das ist eine ganz spannende Aufgabe. Genau. Aber was mich schon fasziniert, dass es für dich so eine bewusste Aufgabe ist. Weil ich glaube, viele haben das überhaupt nicht im Bewusstsein und lassen es auf sich zukommen. Und ich glaube, dann kann es nur scheppern. Also ich glaube, dann kann es nur nach hinten losgehen, weil du dich eben damit nicht beschäftigst.
Ja,
ganz einfach eigentlich. Ne?
Du musst dich mit dem auseinandersetzen. Das kannst du auch nur, wenn du es selber mal erlebt hast und sagst, okay, könnt's anders machen.
Ja.
Aber ich weiß genau, wie das ist, weil ich spüre das schlechte Gewissen. Ja. Weißt du, ich kann ja nicht jetzt da wegbleiben und so. Da haben wir jetzt Ding, da kommen 10.000 Leute an dem Event und ich habe es ja erfunden, das Event. Ich habe es kreiert, ich habe es in die Beine gestellt. Und ich weiß in meinem Kopf das ganze Organigramm. Aber ich nehme mich jetzt trotzdem raus. Weil es mir gut tut, dass ich mich rausnehme, dass ich meine Ausgeglichenheit finde, dass ich mich langsam praktisch zurückziehe, aber trotzdem kein schlechtes Gewissen haben, trotzdem das Vertrauen habe in meine Kinder und sagen, wenn das ist, das ist für mich jetzt
Eine spannende Aufgabe.
Die Herausforderung ist die Zukunft. Für mich persönlich.
Was ist denn so für dich, oder was für Werte leiten dich denn? Auch vielleicht rückblickend auf die Vergangenheit, oder hast du dir ganz bewusst gesagt, für diese Werte stehe ich ein, und was ist so die Grundhaltung vom Josef Kagerbauer?
Ganz einfach. Also das für mich, also ich habe das auch, ich muss immer wieder ein bisschen am Sport zurückkommen, Respekt. Marco, Respekt meinem Gegenüber. Es gibt so viele Facetten, die ich nicht nachvollziehen kann. Weißt, und da hat mir einmal eine kleine Situation. Wir liefern Pokale für die Sportarten der Welt, für die ganze Welt. Unter anderem auch für das Springreitturnier, Gio Aachen. Das ist das eines der bedeutenden Springreitturniere. Ja. Genau, jetzt war es vergangenes Wochenende. War. Und da war ich vor 15 Jahren, musste da hinfahren, weil wir uns vorstellen sollten, durften. Die wollten die Weltmeisterschaft, haben die ausgerichtet, die wollten einen Pokal haben. Da habe ich mir so in mir gedacht, Pferde, was, ich wollte zum Nürburgring, ich wollte die Formel 1 kriegen, ich wollte den Skiweltcup, ich wollte das und das müssen wir, und die Motorrad-WM müssen wir kriegen, am 1 Ring und das. Das waren halt so meine Freaks und so. Und dann Springreiten, das interessiert mich überhaupt nicht. Was kann ich mich da richtig so verkaufen? Was kommt da der Kagerbauer rüber mit der Überzeugung? Das habe ich so, das ist der Pokal für den Springreiter, ne? Und mit die Hosen und mit die Stiefel und so. Das war nicht so mein Ding. Ne? Da bin ich da hingefahren und dann habe ich gesehen, da waren wir zu früh da, da haben wir uns das ein bisschen gezeigt und den Parcours. Marco, dann stehst du vor einer Mauer, die noch nicht so groß ist wie du, und dann siehst du so ein, in Anführungszeichen, ein kleines Pferdl, wo so ein dünner ein schlanker Mensch oben sitzt. Und der springt über die Mauer. Und da habe ich Gänsehaut bekommen. Gänsehaut. Weil man denkt dann, und jetzt ist aber das nie ein Sport, der mich in irgendeiner Weise elektrisiert hat. Und da habe ich wieder den Respekt gelernt. Respekt vor der Leistung, und Respekt vor dem Gegenüber. Und dieses Respekt ist eins der Werte meines Lebens. Und ich sage immer, sage meine Kinder, wenn ihr eine Entscheidung trifft oder wenn ihr über jemanden urteilt, denkt auch in das Gegenüber. Versetzt euch in dem Gegenüber, dann sollst du dem Respekt. Respekt ist also für mich eins der Werte. Dann, was hat aber auch mit dem zu tun, schau mir in die Augen. Wenn ich jemanden kritisieren möchte oder muss, dann muss ich ihn in die Augen schauen können. Und das ist für mich auch einer von den Werten, habe ich oft kennengelernt. Und meistens hat es wirklich gestimmt, dass diese Menschen dann labil sind oder dass sie einen schlechten Charakter haben oder sowas. Und darum sage ich an meine Kinder, Leute, schaut's, wenn ihr mit jemandem redet, in die Augen. Ich kann dir in die Augen schauen. Und wenn wir heute einen negativen Dialog haben und morgen dann sage ich dir das und dann können wir uns morgen in die Augen schauen.
Also einfach aufrichtig auch in dem Sinn bleiben, ne? Und das Gesicht wahren lassen, dann dementsprechend. Ne?
Genau, schau mir in die Augen und bleib aufrichtig. Aufrichtigkeit ist für mich mit Respekt, und dann das Dritte, das haben für mich so drei Kriterien, die habe ich auch wirklich aus dem Ärmel geschüttelt. Niemand ist unfehlbar, das muss man akzeptieren können. Ne? Und das ist auch ein Wert, dass man verzeihen kann, weil man selber ja auch manchmal gewisse Dinge überrollt oder jemanden überfährt. Und selber oft von anderen überfahren wird auch manche, oder in eine falsche Schublade, gerade ich damals. Ich war ja damals in meiner Bodybuilding-Zeit 136 Kilo schwer. Ich war wirklich ein Fleischbär. Ja. Und da kommst du relativ schnell in eine Schublade als eine Polika, gepumpter, hirnloser Fleischbär. Dann bis die mit mir gesprochen haben, und dann merken die, Mensch.
Ja.
Und drum, das sind meine drei Werte. Also niemand ist unfehlbar. Aufrichtigkeit, schau mir in die Augen und hab immer Respekt gegenüber den Menschen. Dann hast du auch wirklich weniger Probleme, mit diesen Werten zu leben, wenn du mit diesen Werten lebst.
Ganz einfach. Gut, Josef, kommen wir zum Abschluss. Die letzten unserer typischen Abschlussfragen, die jeder Gast so gleich bekommt. Erste Frage, auf was bist du stolz?
Weißt du, auf was ich stolz bin? Ich könnte sagen, auf Erfolg, auf meine Familie und das, natürlich, das ist alles. Aber weißt du, auf was ich stolz bin?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem Leben. So viele Menschen in den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Ländern, in den verschiedensten sagen wir mal, Metiers. Und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, die ich kein zweites Mal treffen möchte. Und das ist für mich,
auf das bin ich stolz.
Das ist eine tolle Aussage. Ja. Und das hat wahrscheinlich, und wenn es doch so wäre, dann kann ich von mir sagen, Herr Kagerbauer, so ein Depp kann es nicht gewesen sein oder so falsch kann es nicht gewesen sein oder du musst aufrichtig rübergekommen sein, die Leute müssen das so akzeptieren, wie du bist, sonst wäre es nicht so. Ja. Und das ist für mich, ich bin auf viele stolz, aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich habe nie verbrannte Erde hinterlassen, ich kann überall hingehen und ich glaube, wenn ich dann oft Leute sehe, die letztes Mal waren Schulkameradinnen von mir da aus Passau, aus dem Internat, wir haben eine Stunde nur gelacht, weißt, und da war ich auch ein Depp. Die haben früher zu mir gesagt, ah, du warst immer so ein schüchterner Ding. Aber ich war halt nie verkehrt und auf das bin ich richtig stolz.
Ja, vielleicht beschreibt das auch ganz gut so deinen Lebensstil. Dieses mit Respekt mit Menschen umgehen, jeden annehmen, ne, keine Vorurteile haben und dann wirst du, weil ich glaube, so wie du zum Menschen bist, bekommst du auch den Resonanzkörper zurück einfach. Ne? Das merken wir auch oft, wie du bist, bekommst du zurück. Ne? Bist du negativ, bekommst du negativ. Mhm. Das ist aber an diese Magie glauben viel, glaube ich, nicht richtig.
Ne? Ist dieses, so. Marco, wie ich in Nordrhein-Westfalen gelebt habe, ne? Du kommst als Bayernbur, als Bodenmeister Bayernbur, wohlbehütet, kommst nach Nordrhein-Westfalen. Da hast du natürlich gleich eine andere Kultur. Wie ein Mietvertrag, wie eine Wohnung, musst du einen Mietvertrag unterschreiben. So, Mietvertrag? Ich habe hier auch schon eine Wohnung. Mietvertrag. Mietvertrag. Früher, jetzt sowieso. Und dann der Mietvertrag und Kaution. Und dann haben die mich, dann habe ich gesagt, boah, was ist denn da jetzt los?
Ja.
Und jetzt musst du auf die Leute einstellen. Und dann jetzt musst du dir vorstellen, was ich da für Charaktere und für Menschen kennengelernt. Und es war ja nicht immer positiv. Du hast ja Feinde, weißt du? Also Feinde in dem Sinn, die dich als Feind sehen. Du kommst jetzt zu Bayer, der macht jetzt so ein Fitnessstudio, der macht noch ein Fitnessstudio. Und es war dann, ich muss mich dann auch mit Dingen auseinandersetzen, wo ich gesagt habe, brutal. Das hätte ich mir nie gedacht, dass Menschen so sein können. Ne? Aber selbst dann, die dann mich irgendwo zerstören wollten, sind dann 3 Jahre später zu mir gekommen und haben gesagt, Josef, kann ich mal mit dir reden? Du weißt doch damals, als dein Auto aufgebrochen wurde und als wir dir dann da eine Polika reingelegt haben und die Polizei angerufen haben, das war übrigens ich. Boah, ich gebe es jetzt zu, weil damals hat mich der Studiobesitzer, der hat gesagt, ja, das ist ein Konkurrent für uns, den müssen wir loswerden. Mit seinen Machenschaften habe ich gar nichts zu tun gehabt. Weißt, aber das ist, selbst der kommt nach 3 Jahren zu mir und sagt, dann weiß ich, auf das bin ich stolz. Ja.
Aber da siehst du mal, wie das dann so Menschen beschäftigt. Ne?
Ja.
Nach 3 Jahre.
Also genau. Das ist schon wirklich hart. 3 Jahre später.
Irgendwann
Druck. Er hat einen Fehler gemacht, er hat sich entschuldigt und das war alles nicht richtig und so.
Ja.
Aber warum? Weil er mich als Mensch kennengelernt hat. Hey, ich habe den wie angetan, den kannte ich vorher gar nicht und der ist gar nicht so verkehrt. Ja. Auf das bin ich stolz, Marco, dass ich wenige Menschen, ganz wenige Menschen kenne, die ich oder die mich kein zweites Mal treffen
will. Ja.
Das ist cool.
Was macht dich denn da begleitend demütig?
Demütig ist einfach das, dass es Menschen gibt, die andere Menschen, die sich aufopfern, um andere Menschen zu helfen. Weil das kann ich nicht, ich kann das nicht machen. Ich habe das ganz einfach beschrieben, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir reden über unsere Wohlstand, die hat ein paar Pfündchen zu viel und der hat das und das. So. Also dann reden wir da, da müsste ich ein Schlankheitsding und da bin ich nicht fit. Ich selber auch, natürlich, narzisstisch, hast du wenn so Gedanken und so, bist du immer, musst du immer in Shape sein. Und auf der anderen Seite können Kinder nicht einmal in die Schule gehen, weil sie es nicht erleben, als vorher verhungern. Und dann gibt's Menschen, Ärzte, die da runterfahren und das verhindern wollen. Und diese Situation, wenn ich das wieder irgendwo sehe in einem Bericht, da breche ich zusammen. Also, aber da wäre ich demütig. Da denke ich mir,
darf nicht sein, ne? Das kann eigentlich nicht sein.
Nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Und gibt's aber Menschen, die da runterfahren und die das versuchen zu verhindern. Was so Ärzte, die kriegen keinen Nobelpreis, die hörst du nicht, die kommen in die Medien, die kriegen keinen Sport Award, für den mache ich keinen Pokal und die haben trotzdem da unten.
Ja.
Und retten die Kinder das Leben, die sonst verhungern. Und ich ärgert mich, weil ich jetzt gestern Currywurst mit Pommes gegessen habe, sind wir nicht böse, was denn das macht mit dem, dass die Ungleichheit ist so und dass ich mir manchmal Empfindlichkeiten Gedanken mache und andere haben
mit ganz andere Sorgen
einfach überleben oder kämpfen um das Überleben.
Aber das ist wirklich so, das erfordert jetzt unsere Generation, wir hatten ja auch noch nie so richtig Rückschläge jetzt mit Krieg in Europa und so weiter. Ja. Weißt du, und jetzt denke ich mir auch immer, jetzt beschäftigen wir uns mit den Energiepreisen im Herbst. Ich glaube, manche Ukrainer wären froh, wenn sie bloß das Problem hätten, sich mit Preisen zu beschäftigen. Ja. Ja? Und das ist immer dieser Spagat, wo vielleicht verschiedene Ebenen im Kopf auslöst. Genau. So, haben wir jetzt wirklich ein Problem oder haben wir eben auch mit dem Tier ein Problem?
Ja. Ja?
Und das ist, glaube ich, schon dieser Spagat, was du im Kopf immer wieder versuchen musst, zusammenzubringen, ne? Weil es ganz, ganz, ganz schwierig ist.
Und da musst du einfach zur Demo zurückkehren.
Ja.
Du musst sagen, Wahnsinn.
Ja.
Jetzt musst du aber ein bisschen demütig.
Ja, einfach Dankbarkeit. Ne? Und was haben wir? Und ich sage einmal, wo bist du geboren? Das ist alles Glück, das ist alles, könnte bei woanders aufgewachsen sein, sage ich mal. Ne? Was möchtest du noch lernen in deinem Leben?
Weißt du was? Na, lernen ist ganz gut. Also, ich weiß so, ich bin auch Bildung, ich müsste so viel noch lernen. Weißt du, das ist unglaublich, was alles noch zu lernen gibt, aber was ich wirklich lernen möchte, das sind so ganz normale Dinge vom Alltag, weil ich die immer nie die Zeit hatte. Und jetzt, wenn ich die Zeit hätte, ich möchte lernen, meine Dinge im Alltag besser zu verstehen. Das lernen. Ich will jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte jetzt einmal Koreanisch lernen oder anderer sagt, ich fange jetzt an, er lernt jetzt da irgendein Schiff zu bauen. Oder so. Nein, das ist alles Quatsch. Ja. Ich möchte lernen, einfache Dinge im Alltag. Kleines Beispiel, ich habe eine Drohne. So, das fasziniert mich, Drohne fliegen. Ich wollte früher immer, habe ich mir ferngesteuert, so jetzt habe ich eine Drohne und da gibt es eine Gebrauchsanweisung. Ja, dann lese ich die Gebrauchsanweisung und dann verstehe ich, von denen ich 100 Punkte vielleicht 10. Diese 10 Punkte reichen mir, dass ich die Drohne fliege. Aber die könnte noch viel mehr. Und eine Gebrauchsanweisung verstehen zu lernen, das was sind Dinge im Alltag. Mein Fahrercomputer. Ich habe ein E-Bike. So, Fahrercomputer, der erklärt mir das kurz. Und da hast du eine Beschreibung, kannst du im Internet runterladen und so weiter. Ich habe die Zeit nicht. Weißt du, ich möchte es. So, jetzt, was kann ich? Ich kann Energiestufe 1, 2, 3, 4. Ich kann dann sehen, so viel Kilometer bist gefahren und so viel. Oh, aber du kannst ja noch viel mehr auswerten. Ne? Und dann nehme ich die App, die ich mir runterladen lese, und ich verstehe es nicht. Und wie meint er das? Und das will ich lernen. Das macht das
also einfach tiefer einsteigen quasi.
Tiefer einsteigen in Alltagsdinge. Also ja, super. Ich könnte mein Englisch verbessern, mit Sicherheit.
Ja, ganz wichtig.
Aber wenn ich mal wieder Zeit drüben bin und so, dann läuft es wieder. Sport lernen kann ich eh nicht mehr so viel sportlich, weil es viele physische Grenzen einfach da sind. Aber genau, den Alltag besser verstehen zu lernen und Dinge richtig zu Ende zu denken, die Zeit zu nehmen. Das möchte ich lernen, dass ich endlich mal sage, okay, letztes Mal hat er mir einen E-Scooter gekauft, ne? Den kannst du nicht einschalten. Du musst die App runterladen und dann musst du übers Handy musst du dann programmieren. Weißt du was?
Ich bin bei fahren. Mach du das.
Mach du das, weil das regt mich auf.
Ja.
Das will ich lernen.
Ja. Das ist sehr gut. Dann so die vorletzte Frage, Josef, und zwar von unserem vorherigen Gast. Wobei, ich glaube, du hast es auch schon mehrfach versucht, so, du hast schon beantwortet. Und zwar war die Frage, was musst du denn täglich tun, um in deiner Sprache, in dein Energielevel zu kommen? Was gibt's ein typisches Tagesritual von dir, wo du sagst, das brauche ich jeden Tag, um anzukommen und für den Josef-Tag heute startklar zu sein?
Ja, das ist aber, das ist jetzt nichts Geistiges, wo ich sage, ich setze mich jetzt da hin und mache mir irgendwie geistigen, das haben wir früher gemacht beim Sport, da haben wir gesagt, ich muss heute 100 Kilo bewegen.
Ja.
Das ist einfach mein Wake-up-Ritual.
Hab ich mal an.
Ist lässig.
Ja.
Wakey, wakey. Dann schiebt mir dir einen Eiskübel, weißt du schon, so. Was mache ich, um frisch zu sein? Also, für mich ist frisch, da haben wir wieder bei der Motivation und so weiter. Ich stehe morgens auf. Das erste Mal so, egal was für Tageszeit, ich gehe in den Keller und dann, meine Mutter war früher in meinem Bad über die Sofen, da hatte die Kneipp-Dinger gemacht. Und die kam immer zurück nach 4 Wochen und war wie aus dem Ei gepellt, die Haut und so. Das hast du gemacht? Ja, die haben mich kalten Wasser abgeschüttet. Das ist eine Kindheitserinnerung. Aber das habe ich jetzt für mein Leben. Das heißt, ich gehe in der Früh in den Keller, ich nehme den kalten Wasserschlauch und egal, ob es jetzt im Winter 20 Grad minus hat, und dann aktiviere ich meine Körperflüssigkeiten. mein Blut. Ja. Ich mache richtig kalt, warmes Wasser in der Früh, Schlauch ab, Zähne zusammenbeißen, aber das hast du irgendwann einmal routiniert, dann stehe ich, dann denke ich schon wieder an das, was ich dann machen muss, und dann sitzt der Tau zusammen und dann heiß kalt. Das mache ich in der Früh und dann gehe ich, und das, da denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist so genau wie deine sanitären Aufgaben, wenn es in die Toilette gehst oder die Zähne putzt, dann gehe ich runter, das mache ich. Ich trockne mich, bin frisch, dann gehe ich hoch. Ich habe zu Hause ein kleines Fitnessstudio. Und dann mache ich kein Training morgens, da habe ich die Ruhe nicht, weil ich mich dann
weiter und raus,
ne? Mobilisierung. Ich versuche, meinen Körper zu mobilisieren. Das gibt mir die physische Kraft. Also ich fühle mich dann physisch frisch, ich fühle mich physisch beweglich und somit, wie ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang von unserem Gespräch, wenn du starke Physis hast, kannst du, wenn wir einen schwierigen Termin haben oder wenn Jahresbesprechung ist oder wenn, was weiß ich, Investitionsplanungen haben, da musst du einen klaren Kopf haben, musst du frisch sein. Und das gibt mir die Frische. Das ist ganz einfach.
Und das heißt, Leute, wenn du es nicht hast, am Morgen fehlt dir
was. Wenn ich das aus irgendwelchen Gründen versäume, dann spüre ich, dass meine Balance nicht vollkommen da ist. Das ist
Wahnsinn.
Das ist jetzt nichts, was irgendwo mit Essen oder Schlucken oder Tabletten einwerfen oder irgendwas oder mit irgendwelchen spirituellen Dingen zu tun hat, sondern das ist ein ganz normale, einfach Lebensablauf, Ritual. Und so starte ich frisch in den Tag, komme hier rein und fühle mich auch schon wieder ein Minimum überlegen. Weil ich denke mir dann, die anderen, die schlüpfen, da ist ja ein warmer Bett, und da ist ein warmer Bett, und
so. Du bist schon wach, eigentlich.
Also, du bist dann wach,
du bist voll wach. Josef, super, vielen Dank. Jetzt, die letzte Frage gehört ja immer meinem Gast des heutigen Podcasts. Wenn du jetzt, also die Frage, wo du mir jetzt stellen darfst, gilt dem nächsten Gast oder der Gästin, muss man gleich fast schon sagen. Welche Frage würdest du einem komplett fremden Menschen stellen?
Einem komplett fremden Menschen? Da, ich würde, also was mich interessieren würde, mit welcher Einstellung jemand diese Herausforderung, die momentan bei uns sind, die ja, weil ich weiß nicht, in was für eine Generation das der Gast wird, aber ich gehe mal davon aus, dass er noch keine solche Situation mit Krieg in Europa und so weiter, also vor der Haustüre haben wir ja noch nicht erlebt, jetzt werden wir konfrontiert, wir spüren auch die Folgen durch Energie, durch Lebensmittel und so weiter und so weiter. Und ich denke mir immer, wie denken die Menschen darüber? Also, oder wie baut sich da der Optimismus aus? Nun bin ich 61 Jahre, ich habe mein Leben mit einem tollen Optimismus gestartet, bin da super durchgekommen. Jetzt hoffe ich, dass die Menschen in meiner Nachfolgegeneration trotz dieser ganzen Situationen, die da auf einem einströmen, auch die gleiche Optimismus behalten können. Darum darf es mich interessieren, wie motiviert sich jetzt ein Mensch oder wie kommt der mit den jetzigen Herausforderungen, die ja im Bereich Krieg, im Bereich Energie, wir wissen gar nicht, wie wir durch den Winter kommen, was macht er sich für ein Konzept zurecht oder wie reagiert er darauf? So frage ich an meine Kinder zum Beispiel. So, was ist eine Einstellung? Wie glaubt ihr, was ihr in 5 Jahren seid? Oder wie meistert ihr die Situation, die ihr noch nie erlebt habt? Und das würde mich vom nächsten Gast mal interessieren, mit welcher Einstellung der da reinkommt. Weil es eine ganz andere ist, die ich früher hatte, weil mit seinen Herausforderungen konfrontiert war.
Also ich werde dir auf alle Fälle die Antwort schicken, dass du weißt, wer es war und wer die Antwort gegeben hat. Josef, das war's. Wir haben zeitlich sind wir massiv drüber. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, manche werden die Energie durchs Mikrofon spüren, was dir wahrscheinlich auch manche
sagen. Ja, würde mich freuen.
Welches Energiebündel da eigentlich da gesessen hat. Ich wünsche erstmal weiterhin alles Gute. Viel, nennen wir mal, Spaß bei der Nachfolgeregelung, weil ich glaube, bei euch ist das ein Thema, was absolut da ist und glaub, was jeder annimmt und das merkt man auch in dem Haus. Finde ich ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, bis bald.
Ja, freue mich auch. Also danke überall für das Interesse überhaupt und ich hoffe, wir haben trotzdem, wenn wir in der Zeit drüber waren, ist dann kurzweilig geworden und die Podcast-Hörer haben Freude an dem und wir sehen uns bald wieder und trotzdem eine schöne Zeit und Leute, bleibt alle optimistisch. dann seid ihr motiviert und dann meistern wir das alles. Ich bin da überzeugt von, einfach von der positiven Einstellung.
Perfektes Schlusswort. Josef, danke dir.
Gerne.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.